Ja, halleluja. Hä? Der Frühling kommt. Haare weg. Die einen sind begeistert, die anderen weniger. Ja, halleluja. Geht's euch gut? Mögt ihr noch eine Runde? Seid ihr wach? Und wenn nicht, dann müsst ihr es werden. Weil heute geht's um ein wichtiges Thema. Schön, euch zu sehen. Wow. Genau. Ja, wir gehen mit großen Schritten auf Pfingsten zu. Und ich hoffe, ihr freut euch schon daran. Wir werden zusammen in Bern mit vielen Gemeinden aus der SPM-Region das Pfingstfest feiern. Und möge der Geist Gottes auf uns fallen und uns richtig begegnen und uns verändern. Ich erwarte das. Für die einen hat die Gartenzeit begonnen, oder? Ihr im Garten, bist du da? Ist im Garten? Die Martina auch? Ja, ich mache hier keine Garten-Graber-Session, oder? Aber ein kleines, eine Wahrheit ist so wichtig. Du kannst den besten Samen kaufen, die schönsten Blumen, die tollsten Kartoffeln. Da könnt ihr euch der Ernst helfen. Aber wenn der Boden nicht gut vorbereitet ist, wird nie etwas wachsen. Und damit unsere Herzen vorbereitet sind für diese Pfingstkonferenz, dass wir möglichst viel profitieren können, da möchte der Geist Gottes unsere Herzen vorbereiten. Es ist nötig, dass wir unsere Herzen dafür vorbereiten, dass der Geist Gottes uns stimulieren kann. Und deswegen möchte ich heute ein Predigtthema einschieben, faszinierende Teamarbeit mit dem Stellvertreter von Jesus, dass unsere Herzen wenigstens ein bisschen vorbereitet sind. Ich bin leider erst am Freitag von den Ferien zurückgekommen, gestern den ganzen Tag mit Andi und Joel in Zofingen an der GV, und da hat die Vorbereitungszeit nicht würdig gereicht für so ein geniales Thema. Aber der Heilige Geist möge dazu tun heute Morgen. Also das ist so ein Einschub. Sabine wird dann nächste Woche diese tolle Predigtserie starten, meine Identität in Jesus. Aber heute möchten wir uns vorbereiten, noch ein bisschen auch mit unserem Herzen auf diesen wunderbaren Event auch in Bern. Faszinierende Teamarbeit mit dem Stellvertreter von Jesus. Wow! 2000 Jahre! Denkt ihr, da ist etwas abgegangen in Israel? Wow, dort wo Jesus war, der ging alles drüber und drunter. Es muss faszinierend gewesen sein für die Jünger, oder? Jesus zu erleben. Weißt du, da ist die Post abgegangen, da wurden Menschen geholfen, da sind Dinge abgelaufen, jeden Tag anders. Einmal hat Jesus so geheilt, am nächsten Tag wieder so. Jesus war nicht in ein Schema zu pressen. Das war so spannend mit Jesus. Da war zum Beispiel die Hochzeit in Kana und der Wein ist ausgegangen. Ausgerechnet der Wein. Was für eine peinliche Sache für die Brautleute damals. Aber die Mutter von Jesus, Maria, hatte den Ernst der Sache erlickt und etwas Wunderbares gesagt. Was er euch sagt, Herr Jesus, das macht. Was er euch sagt, das tut. Und da verwandelten sich 500 Liter Wasser in Wein. Ja, braucht es denn so viel, um fröhlich zu sein? Hey, Gott ist nicht so knausrig wie wir. Der möchte uns den Becher voll einschenken. Jawohl. Jesus war unterwegs mit den Jüngern. Und ich sag dir, das war nicht so fromm und still wie in der Kirche. Da ist die Post abgegangen. Da sind sie an jemandem vorbeigelaufen. Der wurde geheilt. Hey, die Menschen haben geschrien. Die haben getobt. Die haben Loblieder gesungen. Weißt du, wie das war, in diesem Zug mit Jesus zu laufen? Genial. Und dann kam dieser fröhliche Zug mit Jesus in eine Stadt Nain. Und dieser fröhliche, überschwängliche Zug ist einem anderen Art von Zug begegnet. Einem Leichenzug. herangeführt wurde von einer Witwe, die ihr einziger Sohn zu Grabe getragen hat. Weißt, wie die Emotionen, die Jünger und die Menge um Jesus voll getobt und gelobpreist. Und da kommt diese weinende Gruppe und sie treffen sich. So ist das manchmal im Leben, oder? Da bist du voll in Fahrt und plötzlich gibt es eine Änderung, die so frech ist, so gegensätzlich, so unglaublich hässlich. Aber Gott sei Dank war Jesus dabei, oder? Und als der Herr diese Witwe sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht! Dann rührte Jesus den Sarg an und sagte: Junger Mann, ich sage dir, stehe auf. Bumm, und das Leben ist gekommen. Der Jüngling hat die Augen aufgetan. Die total verlorene Sache hat sich verändert. Wieso? Weil Jesus da war. Gott sei Dank war Jesus da. Jesus hat sich um die Einsamen gekümmert, um die Schwachen gekümmert. Der blinde Bartimäus, abgeschrieben von der Gesellschaft, er hat gehört, Jesus ist da und konnte seinen Mund nicht mehr halten. Gott sei Dank. Jesus ist bei ihm vorbeigekommen und hat sein Leben dynamisiert. Er ist gesund geworden. Jesus hat den Hoffnungslosen Hoffnung gebracht. Da kam ein Synagogenvorsteher zu Jesus und er sagte ihm: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und leg ihm die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und Jesus, mit einem Herz der Liebe, was hat er gemacht? Er hat gesagt: Ich komme zu dir nach Hause. Aber sie kamen leider nicht weit. Und es war eine Frau, die hatte 12 Jahre den Blutfluss und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Aber die Frau hat etwas gesagt. Sie hat gesagt in seinem Herzen: Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gerettet. Gesagt, getan. Für uns ist das einfach. Damals, sie hat alle Regeln, gegen ihre Regeln verstoßen, diese Gesellschaft damals, hat Jesus berührt und ist geheilt geworden. Wow, das war nur ein Intermezzo, dann ging es weiter. Jesus hat gerade noch dann die Tochter dieses Synagogenvorstehers von den Toten auferweckt. An diesem Tag hätte es viele Tränen gegeben. Aber jetzt war Jesus da und jetzt gab es Freudentränen. Amen. Wow, Gott sei Dank war Jesus gegenwärtig. Und die armen Jünger waren wie wir oft gestresst. Und was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt: Komm doch mit mir, oder? Wir gehen an einen einsamen Ort und erholen uns etwas, ruht euch etwas aus. Jesus war da und wenn Jesus da war, war alles anders. Da war er mit ein paar Jüngern, hat er eine Exkursion gemacht auf den Berg, wurde verklärt, Gottes Herrlichkeit. Sie kamen ins Tal zu dem Rest der Jünger. Mamma mia. Und dort ist die Pastor abgegangen. Was ist geschehen? Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Das ist dann zu und her gegangen, oder? Was ist geschehen? Hat es eine besessene Person gehabt? Die Jünger haben gesagt: Den treiben wir raus. Hat nicht funktioniert. Und da hatten sie die Patsche. Fürchterliche Situation. Die Schriftgelehrten, ihr blöden Fischer, ihr erzählt von Gott und macht da Rituale und es funktioniert nicht. Gott sei Dank ist Jesus da gewesen, oder? Und er hat sie von diesen Schwierigkeiten einfach befreit und hat diesen Jungen geheilt. Gott sei Dank war Jesus da. Dann waren sie im Sturm. Dummerweise inmitten des Sees Jesus am Schlafen. Halleluja, wunderbar. Er hat geschlafen, aber immerhin war er dabei und hat an dem Sturm die Gewitten gelesen und die Sache war wieder gut. Da war Furcht oft in den Herzen der Jünger. Aber da war Jesus und er sagte: Hey, fürchte dich nicht. Gott sei Dank hat Jesus all diese Dinge ausgebadet. Sie wurden kritisiert von den Pharisäern. Sie aßen Ähren. Korn haben sie geerntet und in den Mund gesteckt am Sabbat und was weiß ich. Gott sei Dank war Jesus da, hat sie verteidigt. Jesus hat ihnen Instruktion gegeben, sie gelehrt, hat gesagt, so jetzt geht ihr raus und ihr heilt die Menschen und ihr treibt die bösen Geister raus. Hat ihnen genau gesagt, wie das geht, keine Tasche mit und so müsst ihr es machen. Die Jünger, gesagt, getan, die Jünger kamen zurück und waren aus dem Häusle. Wieso? Es hat funktioniert. Die 70 kamen zurück und berichteten voller Freude, Herr, sogar die bösen Geister gehorchten uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Haben wir verstanden? Was war Jesus doch den Jüngern nicht? Wow, dort wo Jesus war, ist die Post abgegangen. Und dort wo Jesus gefehlt hatte, dort gab es böse Pannen. Zum Beispiel war der Herr Jesus beschäftigt und da ist der Lazarus gestorben. Ja, und die Martha, obwohl sie befreundet war mit Jesus, hat ihm einen dicken Vorwurf gemacht. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Recht hatte sie, oder? Aber blöderweise war Jesus nicht dort. Aber Jesus wurde auch dabei nicht verlegen und hat dann diese Panne auch noch behoben. Was möchte ich sagen? Überall dort, wo Jesus war, sind gewaltige Dinge passiert. Es war hyper spannend dort, wo Jesus war. Jesus war wie ein Magnet. In Lukas 12 lesen wir, als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten. Die sind dann auf die Schranke gestanden. Hey, das war so gewaltig, die wollten Jesus sehen. Die haben unbezahlten Urlaub genommen und sind Jesus nachgelatscht, kilometerweise. Unorganisierte Völkerwanderung um Jesus. Der Petrus und der Jakobus, die waren gewohnt auf dem Fischkutter einsam, die Fische, oder? Da ist nichts gelaufen, aber jetzt, bei Jesus, da ging die Post ab, da lief endlich mal was. 3 Jahre lang. 3 Jahre lang war Jesus Stütze für die Jünger, Inspiration, Kraft. Jesus war der Hero von ihnen, oder? Aber jetzt. Eines Tages, als sie sich so richtig gewöhnt hatten an diesen Jesus, an diesen Lehrer, an diesen Freund, an diesen Vater, hat Jesus sie zusammengerufen und hat ihnen gesagt, Jungs, jetzt ist es bald so weit, dass ich mich von euch verabschiede. Und übrigens, ihr seid berufen, meine angefangene Arbeit für das Reich Gottes weiterzuführen. Nachdem die Jünger realisierten, dass Jesus keinen Spaß machte, sondern dass er wirklich meinte, was er sagte, da sind sie aus allen Wolken gefallen, oder? Sie sind in eine Depression gefallen. Es schien ihnen, als würde in dem Film, den Gott gerade zusammen mit ihnen in Israel über das Reich Gottes drehte, plötzlich der Hauptdarsteller gestrichen würde. Sie konnten sich überhaupt nicht ausdenken, dass dieser angefangene Film ohne ihren heiß geliebten Hero, Hauptdarsteller, auf irgendeine vernünftige Art und Weise hätte fortgesetzt werden können. Weißt du, wie es da getickt hat in den Köpfen der Jünger? Ja, hallo Jesus, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Du willst uns verlassen. Hey, für das haben wir doch nicht alles aufgegeben und haben 3 wertvolle Jahre unserer Jugend hingegeben, um jemandem nachzulaufen, der plötzlich aussteigt und sagt, tschüss miteinander. Herr Jesus, unmöglich. Depression in der Jüngerschaft. Und bald fühlten sie sich wirklich wie Waisenkinder, die ihres Vaters beraubt worden waren. Das ist eine gewaltige Emotion. Aber Jesus sagte, hey Leute, no panic. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Und er sagte in Johannes 14, 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei, wie lange? In Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wisst ihr, was die Jünger verstanden haben? Bahnhof! Und dann sagte Jesus zu obendrein noch, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Die Jünger haben nichts gecheckt. Uns geht es manchmal auch so, oder? Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Jetzt ist die Bibel ein interessantes Buch. Ich lese es schon ein paar Jahrzehnte und jetzt wird es ganz spannend. Wenn die Bibel hier spricht, dass der Heilige Geist ein anderer Beistand sein wird, dass er einen anderen Beistand sein wird, dann wird dieses Wort im griechischen Urtext anders benutzt, als wir das im Deutschen kennen. Im Griechischen gibt es nämlich zwei Wörter für einen anderen. Da gibt es mal das Wort heteros, was so viel heißt wie andersartig. Wenn du zum Beispiel einen Staubsauger Hoover und einen Staubsauger Electrolux nebeneinander stehen hast, dann würde die Bibel den Ausdruck heteros andersartig gebrauchen. Der rechte Staubsauger ist andersartig als der linke. Das seht ihr schon an der Farbe, oder? Aber im Griechischen gibt es für einen anderen noch einen zweiten Ausdruck. Allos. Ein anderer derselben Art. Ein identischer. Um es auf Deutsch zu sagen. Wenn nun zwei Staubsauger der gleichen Marke Hoover wie hier, mit der gleichen Modellbezeichnung 1800 Free Space nebeneinander stehen, dann würde die Bibel den Ausdruck alles identisch, haargenau gleich gebrauchen. Und der rechte Staubsauger ist tatsächlich ein anderer als der linke, schon, oder? Vielleicht in den gleichen 5 Minuten geboren, aber es ist ein anderer Staubsauger. Im praktischen Einsatz würdest du keinerlei Unterschiede bemerken. Und jetzt ist es spannend. In unserem Vers braucht die Bibel das Wort allos, wenn sie von diesem anderen Beistand spricht. Zu Deutsch, Jesus sagte den Jüngern, ich werde euch einen anderen Beistand senden. Einen identischen, einen haargenau gleichen, so wie ich bin. Wow! Jesus sagte, hey Jungs, ich gehe jetzt zum Vater, aber ich werde euch einen Helfer schicken. Ich werde euch einen Beistand senden. Ich werde den Heiligen Geist senden, der identisch ist, so wie ich gewesen bin. Zwischen ihm und mir ist in der Substanz nicht der minimste Unterschied. So wie ich gewirkt habe, wird auch er wirken. Und deswegen konnte Jesus zu den Jüngern sagen, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Jesus hat also recht gehabt. Wieder einmal. Er wollte damit sagen, dass das Kommen des Heiligen Geistes identisch ist mit seinem Kommen. Er wollte damit sagen, hey Jungs, so wie ich euch 3 Jahre lang geliebt habe, wird der Heilige Geist weiterfahren, euch zu lieben. Wow! So wie ich euch geholfen habe, so wie ich euch beschützt habe, wird der Geist Gottes weiterfahren, euch zu helfen und euch zu beschützen. So wie durch meine Person Heilungen von Kranken geschehen sind, Befreiungen von Gebunden in eurer Mitte, so wird durch die Anwesenheit meines Stellvertreters das Gleiche geschehen. So wie Menschen von Sünde überführt worden sind in meiner Gegenwart, so werden Menschen von Sünde überführt werden durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. So wie ich euch gelehrt habe, wird euch der Heilige Geist lehren. Seine Gegenwart ist auch meine Gegenwart. Schmücken wir den Töff? Verstehen wir das? Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Jünger, nachdem sie dann endlich den Geist Gottes empfangen hatten am Pfingsten, mit Freuden hinausgegangen sind. Sie haben für Gott gewirkt. Und was ist geschehen? Es sind herrliche Wunder geschehen. Die gleichen Dinge, die damals geschehen sind durch Jesus, sind jetzt geschehen durch die Hände und die Taten der Apostel. Wieso? Weil Jesus bei ihnen war. Weil dieser Beistand bei ihnen war. Aber wisst ihr was? Etwas hat sich massiv verändert. Plötzlich ereigneten sich diese herrlichen Dinge, die das Reich Gottes offenbarten, nicht nur an einem Ort in Jerusalem, sondern gleichzeitig auch in Samaria, in Judäa, in Lydda, in Caesarea, in Antiochien, auf der Insel Zypern, in Ephesus, in Beröa, in Korinth, in Athen, in Mazedonien. Wow! Und persönlich sehe ich darin die Erfüllung der Verheißung von Jesus aus Johannes 14,12. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird Größeres als dies tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Vielleicht nicht größer in der Art, aber multipliziert auf dem ganzen Globus. Plötzlich gab es eine Multiplikation von himmlischen Segnungen, die sich mehr und mehr geografisch ausbreiteten. Verstehen wir jetzt vielleicht, wieso Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich gange? Yes. Wenn du durch den Heiligen Geist von deiner Sündenschuld überzeugt worden, wenn du deine Sünde vor Gott bekannt hast und Jesus gebeten hast, in dein Leben zu kommen, dein persönlicher Erlöser zu werden, dann hat der Heilige Geist in deinem Herzen Wohnung genommen. Hey, dieses faszinierende Erlebnis nennt die Bibel Wiedergeburt. Jesus hat verheißen, ich komme zu euch. Und dieses Erlebnis haben tausende Menschen gemacht. Tausende Nachfolger von Jesus in den letzten 2000 Jahren. Und sie haben erlebt, wie dieser Geist ihr Leben komplett verändert hat, dynamisiert hat, verschönert hat. Weil sie plötzlich durch die Innewohnung des Geistes Gottes wieder Kontakt hatten zu Gott. Und was macht dieser wunderbare Geist, der nun in unseren Herzen Wohnung nimmt? Da passt ja überhaupt nicht dazu, oder? Aber er beginnt Entwicklungshilfe zu treiben in unserem Leben. Gott sei Dank, sagt meine Frau. Er lässt die Frucht des Geistes wachsen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Halleluja. Meine Frau sagt zu Gott, noch eine Runde beim Jörg, jawohl. Der Heilige Geist kommt und wohnt in unseren Herzen. Das passt ja nicht dazu, das ist genial, das ist wunderbar. Wer ist denn dieser Heilige Geist? Ich mache ein bisschen bewusst, ein bisschen theologische Repetition. Als erstes müssen wir verstehen, dass der Heilige Geist Gott ist. Der Heilige Geist ist nicht irgend so eine komplett komische Macht oder so, sondern er ist Gott. Ich weiß, als ich noch in der Kirche gesessen bin von oben, von der Empore, aus sicherer Distanz, und die haben vom Heiligen Geist gesprochen. Ich habe gedacht, von was redet ihr da? Was träumt ihr da? Die Bibel sagt uns, dass der Geist Gottes Gott ist. Die Tatsache, dass der Heilige Geist Gott ist, sieht man in vielen, vielen Schriftstellen. Das werden wir nach den Sommerferien in einem Grundkurs dann anschauen, für die das betrifft. Aber in den Versen von Apostelgeschichte 5,3 steht zum Beispiel, da wird der Petrus, tritt dem Hananias entgegen mit der Frage: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist? Und ein Vers weiter unten heißt es dann: Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Einmal, wir sehen das, der Heilige Geist ist Gott, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist Gottes, sieht man auch an der Tatsache, dass er an Gottes Stelle spricht. 2. Petrus 1,21. Und wir können auch erkennen, dass der Heilige Geist Gott ist, weil er göttliche Eigenschaften oder Merkmale besitzt, wie wir das zum Beispiel lesen in Hebräer 9,14. Durch den ewigen Geist. Gottes Geist ist ewig. Der Geist Gottes ist Gott. Wissen wir das? Wenn ich so in die Christenheit schaue, frage ich mich, wie viel haben wir verstanden von dieser Gottheit des Heiligen Geistes? Ich sehe immer wieder Christen, die kommandieren den Heiligen Geist herum. Hey, Heiliger Geist, tu das, mach jenes. Heiliger Geist, ich brauche jetzt dich. So möchte ich das haben. Hey, ihr verstanden, wer der Geist ist? Er ist Gott. Ein bisschen Ehrfurcht, ein bisschen Demut. Wenn wir mit dem Geist Gottes zusammenarbeiten möchten, müssen wir als erstes verstehen, er ist Gott. Und es ist ein Riesenvorrecht, dass ich mit ihm zusammenarbeiten darf. Aber bitte geben wir ihm diese Ehre, die ihm gebührt. Und dann wird der Heilige Geist in Johannes 14 als Parakletos bezeichnet. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, griechisch Parakletos, geben. Was war ein Parakletos bei den Griechen? Wenn da jemand vor Gericht kam und verurteilt war und alleine war, hat man ihm einen Rechtshelfer, einen Parakletos, einen Fürsprecher zur Seite gestellt. Was hat er gemacht? Der hat sich ausgekannt. Der kannte sich aus in diesen Gesetzmäßigkeiten. Und er hat diesen Leuten geholfen. Und das Wort Parakletos kann man also mit den Worten Beistand, Fürsprecher, Helfer, Tröster, Anwalt übersetzen. Und dieser Parakletos will helfen. Er will unser Beistand sein. Weißt wir? Weißt du alles? Bist du nie bedrängt in deinem Leben? Ist das nicht wunderbar zu wissen? Der Geist Gottes möchte unser Rechtshelfer sein. Wow! Und weiter sagt uns die Bibel im Römerbrief, das kennen wir, dass der Geist Gottes, der in uns wohnt, derjenige ist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Immerhin, oder? Immerhin. Hey, der Geist Gottes, der in dir wohnt, der macht Amen! Jesus war tot aus Tod, oder? Und der Geist Gottes ist in ihn gekommen und er hat wieder zu leben begonnen. Und dieser Geist lebt in dir. Hey, da können sogar deine Runzeln verschwinden. Amen. Der Heilige Geist ist es, der die Werke Gottes verrichtet. Er ist die Exekutive, der ausführende Arm Gottes. Er ist die Kraft Gottes. Zacharia 4,6. Es soll nicht durch Heer oder Macht geschehen, sondern durch meinen Geist. Und so ist es der Heilige Geist, der Menschen befähigt, Gottes Taten zu wirken, Gottes Wort zu reden. der Heilige Geist will so in unser Leben kommen, dass er die reale Präsenz Gottes darstellen kann, mit der wir leben, der uns führt, der uns leitet und der uns Impulse Gottes gibt. Der Geist Gottes will so in unser Leben kommen, dass Gottes Wunder geschehen, wie zur Zeit Jesu oder zur Zeit der Apostelgeschichte. Amen. Verstehen wir das? Und dieser Geist möchte uns ganz leicht und sanft berühren. Stimmt das? Vielleicht? Vielleicht hat er noch einen Schubs. Vielleicht noch ein bisschen ein größerer Schubs, oder? Was hat denn der Johannes gesagt, der Täufer, über Jesus? Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Er wird uns mit Heiligem Geist anschubsen. Er wird uns taufen. Was heißt denn taufen? Das griechische Wort baptizo heißt untertauchen. Das kennen wir ja auch von der Taufe. Schaut euch mal diesen Jungen an, wie der tropft. Von was tropft er? Von was? Aber der Johannes, der Täufer, hat uns verheißen, dass wir vom Heiligen Geist getauft werden. Der Heilige Geist, stell dir das mal praktisch vor, du wirst untergetaucht. Hey, du triefst. Von wem? Von diesem Parakletos. Von diesem Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wow. Hey, verstehen wir das? Und so spricht die Bibel von dieser Geistestaufe, das kann ich heute nicht behandeln. Aber Gott möchte uns taufen mit seinem Geist. Als erstes, dass wir kraftvolle Zeugen werden für ihn. Deswegen schenkt er uns die Geistestaufe. Er möchte uns taufen, er möchte uns erfüllen immer wieder neu und uns verschiedene Gnaden und Geistesgaben in uns freisetzen. Und das funktioniert nicht nur in der Kirche, sondern auf der Straße, in unserem Alltagsleben. Da rede ich am Schluss noch drüber. Und diese Geistestaufe ist Gottes Geschenk. Das Geschenk eines liebenden Vaters an seine Söhne. Er möchte uns beschenken mit einer Sprache zur Anbetung, zur Auferbauung und zur Fürbitte. Hey, er möchte uns taufen. Nicht so ein bisschen. Oh, sondern er möchte uns taufen. Er möchte, dass diese Gaben übersprudeln. Und man kann diese Geistestaufe nicht beschreiben, der vierte Punkt. Es ist eine Reinigung, sagt Finney. Es ist eine Salbung. Es ist eine Erfüllung mit Liebe. Es ist eine Erfüllung mit Kraft. Es ist eine Erfüllung mit Glauben. Wow, ich möchte euch erzählen von diesem Erlebnis, wie ich es erlebt habe. Aber das müssen wir noch anders machen. Die Bibel zeigt uns, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und auch das haben wir nicht verstanden. Vielleicht am wenigsten verstanden. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, so wie jede Person einen Verstand hat, hat auch der Heilige Geist einen Verstand. 1. Korinther 2,10 für diejenigen, die Notizen machen. Wie jede Person einen Willen hat, hat auch der Geist Gottes einen Willen. 1. Korinther 12,11. Wie jede Person lieben kann, kann auch der Geist Gottes lieben. Römer 15,30. Wie eine Person lehren kann, kann auch der Heilige Geist lehren. 1. Korinther 2,13. Wie jede Person führt, wie jede Person leiten kann, kann der Geist Gottes leiten und führen. Johannes 16,13. Und wie jede Person Gefühle hat, hat auch der Heilige Geist Gefühle. Hast du das gewusst? Denn er ist eine Person. So kann der Geist Gottes zum Beispiel betrübt werden. Epheser 4,30. Markus 3,29 spricht davon, dass der Geist Gottes gelästert werden kann. Apostelgeschichte 5,3 warnt uns, dass der Geist Gottes betrogen werden kann, belogen werden kann. Verstehen wir das? Der Geist Gottes ist eine Person. Im Alten Testament sehen wir dann, wie einzelne Männer und Frauen von dieser Kraft des Heiligen Geistes erfasst worden sind zu spezifischen Zeitpunkten. Das ist geschehen zum Beispiel bei Gideon, bei Simson, bei Elia, bei David, bei Jeremia und so weiter. Ich lese euch ein Beispiel vor aus dem Buch der Richter, der Othniel, der Richter. Da steht in Richter 3,10: Und der Geist des Herrn kam über Othniel und er richtete Israel und zog aus zum Kampf. Und der Herr gab seine Feinde in seine Hand. Wumm, der Geist Gottes ist gekommen und es hat sich manifestiert. Altes Testament. Mit Jesus ist dann eine neue Offenbarung des Heiligen Geistes gekommen. Jesus hat nach seiner Taufe gesagt, wenn ich predige, wenn ich Wunder verrichte, dann kann ich das nur tun wegen dem Heiligen Geist, der in mir ist. Ohne ihn kann ich nichts tun. Habt ihr das gewusst? Alles, was Jesus gemacht hat, hat er nur machen können, weil der Geist Gottes über ihm war. Jesaja 61, ihr kennt die Stelle, der Geist des Herrn, der herrscht. Der Heerscharen ist über mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind und so weiter. Verstehen wir wieso? Wegen dem Geist Gottes. Aber im Neuen Testament, ist das anders. Da kommt der Geist Gottes über jede Person, die diese Wiedergeburt erlebt hat und sie lebt in ihrem Herzen. Und sie will sich manifestieren, diese Kraft, diese Person. Jeder von uns hat aber nur ein bestimmtes Maß dieser Gesamtfüge von Jesus bekommen. Und deswegen hat Gott die Gemeinde eingesetzt. Und zusammen können wir wieder einer verlorenen Welt diese wunderbare Herrlichkeit von Gott einfach demonstrieren. Aber jetzt komme ich langsam zum Punkt von heute. 2. Korinther 13, 14 spricht, dass wir berufen sind, mit dem Geist Gottes Gemeinschaft zu pflegen. Man kann nur Gemeinschaft pflegen mit einer Person. Es gibt Leute, die versuchen heute mit ihrem Smartphone eine Gemeinschaft zu haben, oder? Oder mit dem Fernseher. Du kannst ihm all deine Sorgen bringen, das funktioniert. Aber es ist ziemlich einseitig, oder? Mit einer Person ist das anders. Da kommt was zurück. Wir haben Gemeinschaft mit unseren Kindern, mit unseren Nachbarn, in der Lebensgemeinschaft. Und am Ende der Woche können wir eine Bilanz ziehen. Wir können sagen, wir haben gegessen miteinander, wir haben gesprochen, wir haben gelacht, so und so viel Zeit haben wir dafür aufgewendet und so weiter. Diese Gemeinschaft ist etwas so Reales, messbares, klassifizierbares. Und jetzt spricht der Paulus von der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und er meint genau dasselbe, genau dasselbe. So wie ich mit meiner Frau kommunizieren kann, Gemeinschaft haben kann, können, sollen wir, haben wir das Vorrecht, mit dem Geist Gottes Gemeinschaft zu haben. Und ich behaupte, für viele Christen ist der Heilige Geist so etwas wie ein anonymer Untermieter. Irgendwo, was weiß ich, in einer Kammer des Herzens versteckt. Und am Sonntagmorgen wird da mal gelüftet, oder? Hey! Wir sind berufen zu einer Wohngemeinschaft mit diesem Heiligen Geist. Mit einem zu einem Austausch das Leben teilen, Koinonia. Das bedeutet Kameradschaft. Koinonia bedeutet Teilhaberschaft. Was ist deine Teilhaberschaft? Da hast du einen Topf und ich habe eine Teilhaberschaft mit dem Ernst und ich lege etwas in den Topf hinein. Und er legt etwas in den Topf hinein und zusammen brauchen wir das für unsere gemeinsamen Ziele. Wir haben eine Koinonia, eine Teilhaberschaft mit dem Heiligen Geist. Hey, weißt du, was das heißt? Wir haben wenig zum in diesen Topf tun, stimmt das? Aber wenn der Geist Gottes diesen Topf füllt, Menschen, dann geht die Post ab. Dann gibt es keine Grenzen. Koinonia, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das enthält auch den Gedanken, zu einer Einheit zusammenzufassen. Wunderbar. Oh, die Bibel. Oh, ich liebe sie. Eh? Der Heilige Geist hat Jesus von den Toten auferweckt. Er ist Gott, er ist eine Person, er ist dieser Parakletos. Aber er ist auch ein Gentleman. Weißt du, was ein englischer Gentleman ist? Wow, das ist genial, so einem zu begegnen, oder? Aber der drängt sich näher, näher. Der hat dir ganz viel zu geben. Aber wenn du dich für ihn nicht interessierst, wenn du mit ihm nicht sprichst, wenn du ihn nicht einlädst, wird er reserviert bleiben. Er hat alles, was du brauchst. Und dann ist der Heilige Geist, so sagt uns Gottes Wort, wie eine Taube. Nicht alle mögen die Tauben, gerade in den Städten. Aber Tauben sind trotzdem faszinierend. Tauben haben übrigens auch keine Galle, die sie nicht nachtragen. Halleluja. Aber weißt du was, von einer Taube, wenn du mit deinen Kindern die Tauben fütterst, sobald du ihnen zu nahe kommst, sobald es ihnen unangenehm wird, was macht die Taube? Urwa, hä? Masalemi. Auf Wiedersehen. Verstehen wir das? Hey, wenn wir eine enge Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben möchten, dann müssen wir in Syntonie mit dir leben. Jemand, der verliebt ist, der liebt das, was die andere Person liebt. Und hasst das, was die andere Person hasst. Stimmt das? Wow, ich habe meinen Kleiderstil geändert, als ich Tina kennengelernt habe. Mein Kleiderstil hat ihr nicht... Ja, das war... Okay, wir lassen das Thema. Aber ich habe verstanden. Wenn du jemanden liebst, dann liebst du das, was sie liebst und hast das, was sie hast. Der Heilige Geist kann etwas nicht ausstehen. Wir leben in komischen Zeiten, wo die Christen mit der Supergnadenlehre komische Ideen haben. Hey, Jesus musste sterben wegen der Sünde. Sünde ist etwas Grausames, Fürchterliches. Und wenn du während dich der Sünde frönst, musst du nicht erwarten, dass du eine intime Beziehung mit dem Geist Gottes haben kannst. Das wird nicht funktionieren. Aber ich sage dir auch etwas. In der Heiligung zu leben, das schaffst du nur durch diesen Geist Gottes. Das schaffst du nur durch seine Hilfe. Durch deine Anstrengungen wirst du das niemals schaffen. Halleluja. Catherine Kuhlmann war eine Person, die hat gelernt, mit dem Heiligen Geist einfach zu reden. Kennt ihr Catherine Kuhlmann? Es sind Hunderte und Tausende von spektakulären Wundern geschehen durch ihre Hände, durch das Wirken des Geistes Gottes. Eine Inspiratorin von Benny Hinn, das ist so eine unglaubliche Person. Ihr solltet ihre Biografie lesen. Und wisst ihr, was diese Frau immer wieder gesagt hat? Diese Frau hat immer wieder gesagt, unter Tränen gesagt, Heiliger Geist, ich möchte dich nicht betrüben. Ich möchte dich nicht verlieren. Du bist alles, was ich habe. Sie hatte nur ein Lebensziel, in dieser Gemeinschaft mit diesem Geist zu stehen. Wow. Eine Beziehung muss genährt werden, oder? Eine Beziehung muss gepflegt werden. Da braucht es Austausch. Da braucht es Leidenschaft. Ich komme zum Ende. Hei, was war Jesus doch nicht alles seinen Jüngern? Wir haben gehört, wie die Post abgegangen ist. Dort, wo Jesus war, dort ist es gelaufen. Aber Jesus sagte, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Ich werde euch einen Beistand senden, der alles, der identisch, der haargenau gleich ist wie ich. Verstehen wir diese einfache Botschaft von heute? Vielleicht ist uns die Theorie ja klar. Ja? Praxis. Da gibt es viel nachzuholen. Für einen jeden von uns. Da war der Philippus, Riesenredner. In Samarien. Es gab eine Verfolgung. Er ging dorthin, hat gepredigt. Es sind Zeichen und Wunder geschehen. Plötzlich wurde der Philippus zum Superleiter dort in dieser Zeit. Er war unentbehrlich. Aber er hatte eine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und da hört er inmitten dieser faszinierenden Erweckung, wo Hunderte geheilt worden sind vom Geist Gottes, geh in die Wüste! Ja, hallo? Weißt du, was ich gesagt hätte? Geh hinter mich, Satan! Und der Philippus hat gesagt, okay, ich gehe. Und er ging vom Segen von dieser Erweckung, kam in die Wüste, wo es nichts hatte. Aber da kam jemand vorbei, den Gott geschickt hatte. Und er führte ihn zu Jesus und er taufte ihn. Und durch diese Situation ist das Evangelium zum ersten Mal nach Afrika gekommen. Hat ihm den Geist Gottes gesagt, diesen Jungen, der kann auf mich hören, den brauche ich an einem anderen Ort. Rum! Durch die Luft hat er ihn an einen anderen Ort gebracht. Philippus Airlines war das, oder? Wow! Hey Leute, wir machen das Ding viel zu kompliziert. Der Geist Gottes ist real, er ist eine Person, er will mit uns leben. Ich möchte euch eine Begebenheit erzählen. Tina und ich haben unseren Dienst in Zürich auf der Straße begonnen, in der Evangelisation. Und da haben wir an einem finsteren Ort von Zürich, haben wir den Menschen von Jesus erzählt. Da war unsere Pantomimenleiterin, die Claire, die hatte ein Gespräch mit einem alten Mann auf der Straße. Ein Gespräch, wie wir so vieles hatten. Und es war schwierig. Und dieser alte Mann hat die Vorwürfe gemacht. Dieser Gott, der interessiert sich überhaupt nicht über mich. Dieser Gott ist so eine Theorie. Und du sprichst mir von diesem Gott. Und diese Claire hört die Stimme ihres Freundes, dieses Geistes Gottes. Der Geist Gottes sagt ihr, Claire, sage diesem Mann, letzten Mittwochabend habe ich mich um dich gekümmert. Plötzlich gab es ein anderes Gespräch. Der Mann hat begonnen zu weinen, weil er an diesem Mittwochabend sich das Leben nehmen wollte. Der Geist Gottes ist nicht eine Theorie. Er ist eine Person. Er ist ein Parakletos. Er ist ein Helfer. Er möchte mit uns das Leben teilen. Er möchte, dass diese Werke, diese Wunder Gottes durch unser Leben in diese Leere, in diese durstende Welt hineinkommen. Und was wir zählen, dass wir synchronisiert sind mit ihm. Dass wir verstehen, dass er mit uns Gemeinschaft Koinonia haben will. Herr, wir haben viel gehört von wir wissen vieles von dir, aber so vieles bleibt in der Theorie auf der Strecke. Und wir sagen dir ganz neu, Herr, danke für diese Pfingsten, die vor uns stehen, Herr, wo wir uns ganz neu mit dir, mit deinen Wirkungen, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe beschäftigen können. Und ich bete für mich und für uns alle, dass diese Pfingsttage in Bern, wo wir zusammen sind und feiern werden, dass wir dir begegnen und dass unser Herz vorbereitet wird für diese Botschaft und dass wir verstehen, dass du eine Erweckung schenken möchtest in unserem Herzen. Danke, dass du als starker, gewaltiger Gott in unseren Herzen wohnen möchtest, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest und dass du diese Werke Gottes tun möchtest durch uns, Herr, und wir möchten das sehen, Herr. Wir möchten, dass wir zu deinen Zeugen werden können in dieser Welt. Und das können wir nur durch dich. Und danke, dass du uns neu rufst heute Morgen in diese Vertrautheit mit dir. In diese Gemeinschaft mit dir. in diese Abgesondertheit mit dir. Herr, du rufst uns heraus, dass wir unsere Prioritäten neu mit dir klären. Du rufst uns aus, dass unser Lebensstil, das Wandeln in der Heiligung, dass das neu eine Priorität bekommt. Herr, danke, dass du es gut meinst mit uns, dass du unser Leben transformieren kannst, dass du dazu alles zur Verfügung stellst durch deinen Geist. O Jesus, lass uns an diesem Tag neu erfasst werden von diesem deinem Herzenswunsch, mit uns Gemeinschaft haben. Am Morgen zu sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Wir gehen miteinander durch den Tag. Schenk uns diese Gnade, dass wir das neu erleben können. Dass wir darin wachsen können. Darf ich das Lobpreisteam bitten, dass sie noch nach vorne kommen. Wir möchten noch ein Lied miteinander singen. Wir möchten im Moment noch in Gottes Gegenwart einfach stehen. Wir möchten diese Botschaft in uns wirken lassen. Und wenn es Menschen gibt in diesem Raum, die Jesus nur von der Theorie her kennen, ich sage dir, Jesus ist ein Gott. Er ist Gott und er möchte, dass wir ihn erleben in unserem Leben. Das Problem ist, dass wir ihn nur im Kopf oft erfassen können. Du kannst mit ihm in eine lebendige Beziehung kommen, wenn du dein Leben mit ihm bereinigst. Das Problem ist, dass du getrennt bist vom Heiligen Gott durch deine Schuld. Aber Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat alles gegeben, dass diese Schuld weggeräumt werden kann. Dass du wieder ein Kind Gottes werden kannst. Dass dieser Geist in deinem Herzen Wohnung nehmen kann. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, ich sage dir, geh nach Hause und bewege diese Botschaft in deinem Herzen. Diese Botschaft, dass du Versöhnung brauchst mit Gott, dass er dir ein neues Leben schenkt, dass er dir seine Gegenwart schenkt. Halleluja. Wir singen noch ein Lied und dann wird Sandra dann abschließen.